Zuerst etwas zur Abfassung des Buches. Der eigentliche Verfasser dieses Buches ist Gott, zusammen mit Jesus Christus. Wenn es am Anfang heißt Offenbarung oder Enthüllung Jesu Christi, dann kann dieser Westfall in mehrerlei Sinn aufgefasst werden. Es könnte so aufgefasst werden, dass Jesus Christus selbst die Enthüllung gemacht hat, und das würde übereinstimmen mit dem, was dann folgt. Gott selbst ist ja der Autor der Heiligen Schrift. Er hat sie gegeben. Paulus sagt, sie ist von ihm gehaucht. Das heißt, er hat sie über seine Stimmbänder ins Dasein gestellt, sodass auch dieses letzte Buch von Gott stammt. Einiges von diesem, das meiste von diesem, ist Johannes gegeben worden und er hat es dann geschrieben. Einiges ist sogar diktiert worden. Vieles im Text der Offenbarung 1 bis 22 ist wortwörtlich von Gott oder von Jesus Christus übernommen. Und Johannes brauchte es nur aufzuschreiben. Aber manchmal hat er selbst von sich aus geschrieben, natürlich unter der Leitung des Geistes, sodass das Ergebnis schon Gottes Wort war. Johannes schreibt auf, ob diktiert oder nicht, er schreibt auf, was er sieht und hört. So nach Kapitel 1, den Versen 2 und 3, dann Vers 11 und 19. Kapitel 1, die Verse 2, 3, 11 und 19. Dann geht es weiter in Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 10, Vers 4, Kapitel 19, Vers 9 und in den letzten zwei Kapiteln auch einige Male. Wann wurde dieses Buch verfasst? Die Abfassungszeit wird zwischen 91 und 96 wahrscheinlich liegen. Die Abfassungszeit dürfen wir zwischen 91 und 96 sehen. An wen ist das Buch gerichtet? Nach Vers 4 in Kapitel 1 soll das Buch an sieben Gemeinden gehen, die dort dann auch genannt werden. Kenner der alten Lage aus der römischen Zeit sagen uns, dass diese sieben Gemeinden auf der Straße, auf dem Wege eines Postboten lagen. Das heißt, er fährt mit der Post diese Straße entlang und diese sieben Gemeinden liegen auf seiner Strecke. Das würde uns helfen zu verstehen, dass diese sieben gewählt werden. Wir wissen ja, dass der Inhalt nicht bei diesen sieben Gemeinden stehen bleiben soll. Aber Johannes soll an diese sieben schreiben. Nicht nur einzeln, sondern das Ganze soll an alle sieben gehen. Und von diesen sieben kann dann der Inhalt sehr leicht dann weitergereicht werden in die jeweiligen Regionen, sodass das Buch bis auf uns gekommen ist. Also die sieben Gemeinden liegen auf dem Weg eines Postboten und die anderen Gemeinden dürfen dann den Inhalt, den Brief ebenfalls bekommen von hier aus, denn sie sind da leicht zu erreichen. Das Buch, wenn wir nach der Adresse fragen, ist nach Vers 1 für Dienende. Leibeigene Diener heißt es im Grundtext, Sklaven. Menschen, die wissen, sie gehören Gott und dienen ihm. Diese zwei Gedanken liegen in dem Wort. Wir gehören Gott und dienen ihm. Und dieses Buch ist für Dienende. Wer also nicht fleißig dem Herrn dienen will, kann dieses Buch ruhig lassen, sollte es aber nicht, sondern sollte sich anspornen lassen. Nach Vers 3 ist dieses Buch für Lesende, Vorlesende eigentlich und auch Hörende. Wenn es vorgelesen wird, soll es gehört werden. Und tritt weiter nach Vers 3, es ist für Bewahrende. Das Buch ist für die, die es bewahren wollen. Was heißt das? Die, die es in ihrem Herzen immer wieder bewegen und dort also in ihrem Gemüt bewahren, dass es nicht da verloren geht, vergessen wird. Zweitens, die darauf eingehen und entsprechend handeln und die dafür sorgen, dass das Buch im Raum bleibt. Es muss immer wieder kopiert werden. Es muss also bewahrt bleiben, bis Jesus kommt. Zunächst sind diese Dienenden, Lesenden, Hörenden, Bewahrenden, zunächst sind diese in den in Vers 4 genannten 7 Gemeinden zu suchen. Da Gott aber dieses Schreiben in die Sammlung der Schrift hat aufnehmen lassen, dürfen wir schließen, dass das Buch für alle seine Kinder ist, die bereit sind, zu dienen, zu lesen, zu hören und zu bewahren. Weiter eine Frage zur Literaturgattung, das heißt, welche Form von Schrifttum liegt uns hier vor? Wir haben ja verschiedene Formen des Schrifttums. Wir haben Gedichte in dem Psalm und auch sonst wo. Wir haben Briefe, wir haben Gesetzbücher, wir haben Geschichtsbücher und so weiter. Welche Form von Literatur liegt hier in diesem letzten Buch der Bibel vor? Einerseits ist dieses Buch ein Bericht, und zwar ein Bericht von einer Begegnung. Johannes berichtet von seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn. Andererseits ist dieser Bericht oder dieses Buch, was die Form betrifft, ein Brief, und zwar ein öffentlicher Brief. Nach den ersten 3 Versen, die vorangestellt sind und einiges an Hinweisen gibt, beginnt die Anrede, der Autor meldet sich nach damaliger Sitte, Vers 4, Johannes, an die 7 Gemeinden und so weiter und so weiter. Und der Brief schließt mit einem Gruß an die Leser, sodass von 1 Vers 4 bis Ende wir eigentlich einen großen Brief haben. Aber es ist ein öffentlicher Brief, nicht nur an eine Privatperson oder an nur eine Gruppe. Was war die Absicht mit diesem Schreiben? Die Absicht, die Endabsicht haben wir in Kapitel 5. In den Versen 9 und 10. Und sie singen ein neues Lied, dessen Worte lauten, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, weil du geschlachtet wurdest und uns für Gott erkauftest mit deinem Blut. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, Volksgruppe und jedem Volk und uns macht es zu Königen und Priestern für unseren Gott. Und wir werden als Könige herrschen über die Erde. Das ist Anbetung. Die ganze Bibel wurde geschrieben zu diesem Zweck, dass Gott angebetet wird für das, was er ist, und für das, was er getan hat. Gott ist jemand und er bleibt derselbe, er bleibt groß und anbetungswürdig und er hat sich geoffenbart und deswegen ist er anbetungswürdig. Dieses Buch dient dazu, dass wir einstimmen in den wiederholten Lob Gottes, der im Himmel zu hören ist. Er soll aber auch hier auf Erden zu hören sein. Das Buch trägt seelsorgerlichen Charakter. Wenn wir fragen, wozu ist es geschrieben, wenn es zur Anbetung führen soll, dann müssen wir jeweils es zu Herzen nehmen. Das Buch ist nicht nur geschrieben, um unsere Neugierde zu stillen in Bezug auf Fragen der Zukunft, sondern es ist ein Buch, das uns mitnehmen will, damit jeder von uns das Ziel erreicht. Es hat also durchaus seelsorgerlichen Charakter. Sehen wir uns dieses an in den verschiedenen Teilen dieses Buches. Kapitel 1. Dort lesen wir von der Begegnung mit dem Autor, dem Herrn der Gemeinde. Dort fällt Johannes zu Boden wie ein Toter. Wenn jemand gesegnet werden will und ein Segen sein soll, dann muss er immer wieder diese Erinnerung erleben: Ich bin nichts in mir selbst. Johannes soll schreiben, aber bevor er würdig ist zu schreiben, muss er erleben, wer er ist gegenüber seinem erhöhten Herrn. Wenn er früher an seiner Brust gelegen hat, wie bei einem Kameraden, dann ist er jetzt der König aller Könige. Und er muss wissen, er hat es hier nicht mit einem Kumpel zu tun. Es ist ernste Sache. Es ist mein Gebet, dass ich noch viel mehr erkenne von der Furcht Gottes, die mir immer wieder abhanden kommen will. Begegnung mit dem Autor, dem Herrn der Gemeinde, das ist Seelsorge, Kapitel 1. Kapitel 2 und 3, dort haben wir direkte Seelsorge. Der Hirte geht mit seinen Schafen, mit seiner Herde um, er lobt und er tadelt und weiß genau, wo jeweils das Rechte angebracht ist. Kapitel 4 bis 19 sind der Hauptteil. Hier haben wir den Herrn der Gemeinde als Herrn der Geschichte. Der Herr der Gemeinde ist gleichzeitig Herr der Geschichte. Und das ist Trost für die Gemeinde. Die Welt wird nicht von einem anderen letztlich regiert, als von unserem Herrn selbst. Unser Herr Jesus, den wir im Gottesdienst anbeten, den wir zu Hause anbeten, in der Familie und persönlich, von dem wir in der Bibel lesen, der uns kostbar ist, dieser Herr Jesus hat meinen Arbeitsplatz, hat dieses Land, hat die ganzen Ereignisse in dieser Welt, überall, was immer wir vernehmen von der Zeitgeschichte, alles das hat Gott in seiner Hand. Unser Herr Jesus sind nicht zwei Personen, nicht der Feind regiert in der Welt, obwohl er sehr viel anrichten darf. Und das verstehen wir nicht immer, aber wir wissen von der Offenbarung her, wir sehen es nicht, aber wir wissen, alles ist in seiner Hand. Dieselbe Person ist Herr der Geschichte und Herr in seiner Gemeinde. Zwischendurch in den Kapiteln 4 bis 19 hat es dann auch immer wieder direkte Anrede an die Gemeinde, an Johannes oder an die Christen. Die sollen hören, was Gott da sagt. Das ist die Kontaktaufnahme. Und da merkt man, das Buch soll lebendig bleiben. Es ist nicht nur Bericht von etwas, das irgendwo geschehen soll, sondern dies ist von seelsorgerlichem Wert für den Moment, für jetzt. 20 bis 22, die letzten drei Kapitel, da lesen wir, dass der Herr der Gemeinde das Ziel der Geschichte und Hoffnung der Gemeinde ist. Unser Herr, der heute Herr der Gemeinde ist, ist das Ziel der Geschichte und ist die Hoffnung der Gemeinde. In diesem Buch erfahren wir, was Gott wichtig ist und was uns wichtig sein sollte. Und das ist Seelsorge. Ganz besonders erfahren wir in diesem Buch auch, dass bevor die Krone kommt, das Kreuz erlebt werden muss. Der Kreuzesweg durchschritten werden muss. Vor Krone viel Kreuz. Der Zweck dieses Buches ist auch evangelistisch. Nicht nur für die Herde, die beisammen ist, sondern auch für die versprengten Schafe, die es noch zu suchen gilt. Mir ist aufgefallen, dass wiederholt in der Offenbarung von Stimmen die Rede ist. Vielleicht haben Sie diese noch im Ohr. Es geschahen Donner, Blitze, Stimmen, manchmal in verschiedener Reihenfolge. Und da habe ich mich gefragt, was sind die Stimmen? Und da frage ich mich, ob vielleicht Donner und Blitz Stimmen sein sollen. Das heißt, die Ereignisse in der Offenbarung. Ich soll in einigen Wochen an einem Kongress sprechen über die Frage, und dabei soll ich mich auseinandersetzen mit der Pfingstbewegung, spricht Gott heute noch? Auf diese Frage kann man verschiedene Antworten geben. Man kann Nein sagen, je nachdem, man kann aber auch Ja sagen. Indirekt spricht Gott heute sehr oft. Natürlich ist dieses sein Reden, die Bibel, das ist klar. Und dies ist immer noch sein Reden, und das werde ich dann sagen. Aber was ich auch sagen möchte, ist, dass Gott in den Ereignissen, ob sie nun unter Menschen vorkommen oder in der Natur, Gott ist am Sprechen. Da denke ich an eine Dia-Serie, die ein Baptistenpastor einige Jahre nach dem Krieg zusammenstellte, als Verkündigungsmittel. Er hatte also verschiedene Bilder gesammelt, aus den Zeitungen vielleicht und so weiter, vielleicht auch einige aus seinem eigenen Repertoire. Darunter waren auch Bilder von Schlangen von Kriegsgefangenen, deutschen Kriegsgefangenen. Das war ein deutscher Bruder. Und da hat er auch, weil der Krieg immer noch stark in Erinnerung war, hat er auch Kriegsszenen da gezeigt auf diesen Dias. Und anschließend hat er diese Frage auftreten lassen vor das Auge des Zuschauers. Was muss Gott noch sagen? Wie muss Gott noch sprechen, um unser Ohr zu kriegen? War das nicht laut genug? Ja. Man vergisst so schnell. Die Ereignisse um uns her sind Reden Gottes. Wir müssen nicht lange fragen, was will Gott sagen? Wir können bald zu seinem Wort gehen und sagen, wie Gott spricht. Und da dürfen wir das zur Kenntnis nehmen. Das ist also auch ein evangelistisches Wort, wenn wir in der Offenbarung lesen, dass die Ereignisse zur Buße rufen wollen. Leider lesen wir dann aber auch, etwa in Kapitel 16 vielleicht, und die Menschen taten nicht Buße. Aber er hat ihnen eine Gelegenheit gegeben. Es war ein Ruf zur Buße, auch wenn sie es nicht tun. Er weiß, dass sie es nicht tun werden, aber sie können ihn nie beschuldigen am großen weißen Thron. Er hat gerufen durch diese Ereignisse. Das hat er getan. Aber am Schluss haben wir dann diesen idealen evangelistischen Ruf, der verbunden wird mit dem Verlangen, dass Jesus wiederkommt. Offenbarung 22, Abvers 17. Der Geist, der Heilige Geist, dort ist er dann in der Endzeit, der Geist und die Braut, die Gemeinde, sprechen, komm. Zu wem? Zu Jesus. Das ist der Zusammenhang. Der Heilige Geist in der Gemeinde veranlasst die Gemeinde, denn der Geist treibt ja uns zum Gebet. Epheser 2 und Römer 8. Der Geist, 2 Vers 18 und Römer 8, 26, 27. Der Geist treibt uns zum Gebet. Zu dem Gebet, komm, Herr Jesus. Aber wer so ruft, der muss auch ein zweites Kommen in den Mund führen, im Mund führen. Und wer es hört, der spreche kommen, das heißt andere in der Gemeinde, jemand soll anfangen und die anderen sollen ebenfalls. Und dann heißt es, und wer Durst hat, wer noch nicht bei diesem lebendigen Wasser da war, wer Durst hat, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Sodass die Offenbarung in diesen evangelistischen Ruf mündet, den dürfen wir nie aus dem Ohr lassen und aus dem Munde lassen. Wollen wir uns davor hüten, die Offenbarung einfach als ein Steinbruch von Antworten auf neugierige Fragen zu betrachten? Nein, er ist ein seelsorgerliches Buch für Gemeinde und für Verlorene. Nun etwas zur Thematik. Das Hauptthema des Buches, das Buch der Offenbarung, befasst sich mit der Herrschaft Gottes. In dieser Welt im Allgemeinen und in seinem Volk im Speziellen. Wir haben also zwei Herrschaftsbereiche. Der große Kreis, eigentlich haben wir drei Kreise, das Universum, das die Schöpfung einschließt, dann die Menschheit speziell, der engere Kreis, und dann noch einen engeren Kreis, die Gemeinde Jesu. Die Offenbarung zeigt uns, dass Gott Herr ist im All, in der Welt der Menschen und besonders in seiner Gemeinde. Mit dieser Herrschaft Gottes befasst sich dieses Buch. Die Offenbarung ist die Geschichte hinter der Geschichte von Gemeinde und Welt. Ich hoffe, dass Sie bei diesen Sätzen merken, dass es sich bei diesem letzten Buch um mehr handelt, als nur um eine Schilderung von der großen Trübsal. Wenn Sie Kapitel 4 bis 19, den größten Teil der Offenbarung, einfach abschieben in eine große Trübsal, die für andere ist, nicht für uns, dann haben Sie nicht viel mehr übrig. Ja? Es ist ähnlich, so ähnlich geht man vor mit dem Evangelium Matthäus. Man nimmt ganze Teile und schiebt sie ab und sagt, das ist für jemand anderes. Ja. Das ist gefährlich. So steht es nun nicht geschrieben. Man sagt dann sehr schnell, ja, man weiß nicht zu unterscheiden zwischen dem und dem. Ja. Man bringe alles durcheinander. Ich frage, wer trennt, was nicht zu trennen war? Von der Ehe heißt es, was Gott zusammengeführt hat, das soll kein Mensch trennen. Es gibt Wahrheiten in der Heiligen Schrift, die sind so fest wie die Ehe. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch auch nicht trennen. Ja? Es gibt Wahrheiten. Wollen wir die Schrift lernen zu betrachten, auch bei aller Unterschiedlichkeit, geschichtlicher, heilsgeschichtlicher Art und so weiter, aber wollen wir sie auch lernen zu betrachten als eine organische Einheit? Ich plädiere dafür, jetzt im Besonderen, an der Stelle des letzten Buches der Bibel, mir ist dieses Buch sehr wichtig geworden, persönlich wichtig geworden, zu wissen, dass mir immer wieder ein Trost, dass der Gott der Gemeinde der Herr der ganzen Welt ist und umgekehrt. Wir haben, danke, also noch einmal, das Buch der Offenbarung befasst sich mit der Herrschaft Gottes in dieser Welt im Allgemeinen und in seinem Volk im Speziellen. Es ist die Geschichte hinter der Geschichte von Gemeinde und Welt. Sie zeigt, wie der Machtkampf zwischen Gott und Satan sich zuspitzt und dann ausgeht. Danke. Guten Appetit.
Einige Bruder,
der Thematik dieses Buches. Dieses Buch zeigt, wie der Machtkampf zwischen Gott und Satan sich zuspitzt und ausgeht. Schauplatz dieses Kampfes ist die Menschheit. So wie der Abfall von Gott zunimmt, so nimmt die Macht Satans über Menschen ebenfalls zu. Das darf man nie vergessen. Menschen denken, sie könnten sich einfach so von Gott abkoppeln und autonom daher leben. Das geht nicht. Deshalb wird es schlimmer im Lande, in der Gesellschaft und so weiter. Hinter den Kulissen sind die Dämonen tätig. Das wissen die Menschen nicht. Sie ringen mit Problemen und meinen, das wären rein menschliche oder naturbedingte Probleme. Aber von der Schrift her wissen wir, dass in dem Maße, wie man sich von Gott wegbewegt, der Einfluss Satans zunimmt. Die Menschheit ist der Schauplatz des Kampfes zwischen Gott und Satan. Und hier ist entweder Gott an der Herrschaft oder Satan gewinnt Einfluss. Gott schickt dann aber Leiden, um Menschen zu sich zu rufen. Das merken wir auch in der Offenbarung. Er will nicht, dass der Mensch sich verstrickt und untergeht. Er will nicht, dass der Mensch unter den Einfluss Satans kommt. Und so ruft er den Menschen durch Leiden, aber auch durch Güte, wie Paulus in Römer 2 sagt, wieder zurück zu ihm selbst. Die Entscheidung in diesem Kampf fällt dann in der Offenbarung 19 und 20. Also zusammenfassend als Überschrift über dieses Buch: Gott kommt mit seinem Volk durch eine gefährliche Welt hindurch zum Ziel. Etwas zur Aufgliederung. Wir haben zwei Schlüssel, um den Brief, das Buch aufzuschlüsseln, aufzugliedern. Einen Schlüssel haben wir in Kapitel 1, Vers 19. Dort heißt es, der Jesus sagt zu Johannes: Schreibe. Und das ist dem Studierenden dieses Buches normalerweise auch bekannt. Fast jeder Ausleger der Heiligen Schrift, Entschuldigung, der Offenbarung, geht von hier aus, nur zieht man dann verschiedene Schlüsse. Wir haben hier eine Dreieinteilung. Was du gesehen hast, das wäre Kapitel 1, die Begegnung mit dem Erhöhten. Was ist und was kommt. Und zwischen dem, was ist und dem, was kommt, ist man verschiedener Meinung. Aber da hilft uns dann Vers 1. In Vers 1 heißt es, die Offenbarung handle von Dingen, die rasch geschehen müssen. Dinge, die rasch geschehen müssen. Zur Hauptsache sind das Dinge, die ab Kapitel 6 beschrieben werden. Denn dort beginnen die Siegel. Mit anderen Worten, wenn das die Substanz der Offenbarung ist, Dinge, die geschehen müssen, dann sind die Kapitel 1 bis 5 einleitender Art. Das ist dann auch eine Hilfe. Dinge, die rasch oder bald geschehen müssen. Und es wird hinzugefügt, die Zeit ist nahe. Das sind natürlich relative Ausdrücke. Einmal ist das griechische Wort, das mit bald, von Luther mit bald oder von Schlatter mit rasch übersetzt wird. Dieses Wort kann entweder bald oder rasch oder mit Schnelligkeit bedeuten. Es ist manchmal nicht klar, welches wir wählen sollen. Bald heißt in kurzer Zeit oder bald hierauf. Dann heißt das, dass die Zeit zwischen jetzt und dem Geschehen sehr bemessen ist. Schnell oder rasch würde nicht besagen, wann es geschieht. Nur wann es geschieht, würde es schnell geschehen. Schlatter meint, das wäre die bessere Übersetzung. Ich denke, in Anbetracht dessen, dass seitdem schon so viel Zeit verstrichen ist, es besser wäre, ebenfalls so zu übersetzen mit Schnelligkeit oder rasch. Sonst könnte man einen falschen Eindruck bekommen, bald natürlich von der Perspektive Gottes in dem Sinne schon, oder wenn wir von der Schöpfung aus es betrachten würde, wäre man zur Zeit des Johannes viel näher an diese Ereignisse herangekommen. Wir könnten also so oder so übersetzen. Ich ziehe es vor, mit rasch zu übersetzen. Aber dann wird hinzugefügt, die Zeit ist nahe, sodass wir sowieso auf diesen Zeitbegriff kommen. Dass das relativ ist, wissen wir von der Schrift. Wir haben allerdings da als Menschen unsere Probleme. Und da sind wir im Vergleich zu Gott wie Kinder. Anlässlich ihres Geburtstages im Juni vor 12 Jahren rief uns unsere Tochter aus Kanada an, um unter anderem mitzuteilen, dass sie uns im darauf folgenden Jahr, also im Jahre 85, uns als Familie besuchen wollten. Nun, nach dem Anruf erklärte sie ihrer 4-jährigen Tochter, sie hätte die Oma erzählt und der Oma erzählt, dass sie sie besuchen möchten. Worauf die Kleine fragte, fahren wir also morgen? Ja, das sind Kinder. Die haben keine Ahnung von der Zeit. Nächstes Jahr ist wie morgen oder morgen wie nächstes Jahr, je nachdem. Der Tag kann sehr lange sein. Und so ist es bei uns ebenfalls. Wenn Gott sagt bald, dann denken wir ja, wahrscheinlich übermorgen und auf jeden Fall nicht mehr lange Zeit. Und doch kann Gott dann doch noch einige Zeit warten. Das Buch spricht, wenn wir immer noch bei der Thematik sind, wir können das von verschiedenen Seiten beleuchten. Interessant ist, dass das Buch von 3 Hauptstädten spricht. Vom alten Jerusalem, das kommt zur Sprache in diesem Buch, dann von Babylon, das wahrscheinlich mit Rom zu identifizieren ist, beziehungsweise mit einem religiösen System. Einige wollen allerdings das alte Babylon, das geografische Babylon hier sehen, das heute im Irak liegt. Es wird wohl auch wieder aufgebaut, soll wieder zu Ruhm kommen. Ganz abwegig sind solche Überlegungen nicht. Ich ziehe es aber dennoch vor, hier Babylon im übertragenen Sinne aufzufassen. Möglicherweise tut Petrus das ebenfalls in einem seiner Briefe. Und die 3. Hauptstadt ist das neue Jerusalem. Es wird dann am Schluss vom neuen Jerusalem gesprochen. Ebenfalls wird von 3 Völkern hier geschrieben. 3 Völkern. Das eine Volk ist die Gemeinde Jesu, das andere Volk ist Israel, das andere Volk Gottes, und dann aber wird von der ganzen Menschheit gesprochen. Also 3 Einteilungen der Menschheit, wie auch Paulus es tut, obwohl Paulus eher von Nicht-Israeliten spricht. Wir haben hier die ganze Menschheit als 3. Volk. Dann gibt es 3 besondere Frauen in diesem Buch. 3 besondere Frauen. Israel wird als Frau dargestellt in Kapitel 12. Das ist wenigstens unsere Annahme. Dann ist von einer Hure die Rede, identisch mit Babylon, vom falschen Volk Gottes. Und dann von der Braut der Gemeinde. Einige dürften hier Israel sehen wollen. Ich denke nicht, dass das gesagt werden will. Alle 3 Frauen stellen Volk Gottes dar. Aber nicht alle sind echt Volk Gottes. Israel und die Braut sind in der Tat Volk Gottes, die Hure ist ein falsches Volk. Und was vielleicht auch noch interessiert, im ganzen Buch scheint mir, haben wir 8 Seligpreisungen. Selig sind oder Glückseligkeit ist das Los, so kann man auch übersetzen, 8-mal in diesem Buch. Immer noch bei der Thematik Mittelpunkt dieses Buches ist Jesus Christus. In Kapitel 1 wandelt er in der Mitte der sieben Lampen oder Fackeln, inmitten der sieben Gemeinden. Er will also im Mittelpunkt stehen. So wie es am Auferstehungstag, am Abend des Auferstehungstag war, er trat in ihre Mitte. Dort will er sein bei seiner Jüngerschar. Er will dort immer inmitten seiner Gemeinde sein. Dieses Buch ist uns gegeben, um uns zu helfen, dass es so bleibt. Jesus in der Mitte. In Kapitel 19, Vers 10 heißt es, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Ein Geist ist der lebendige Teil eines Wesens, des Menschen. Jakobus sagt, der Leib ist tot ohne Geist. Der innere Mensch ist die Persönlichkeit, der Leib die Hülle. So wie der Leib den Geist braucht, um zu leben, so braucht die Bibel den Herrn Jesus, um lebendiges Buch zu sein. Die Bibel ist ein lebendiges Buch, weil Jesus das Thema ist. Wenn wir Jesus wegnehmen, dann haben wir einfach eine Hülle. Gott hat die Heilige Schrift so gestaltet, dass das Thema Jesus, der Messias, mit allen Teilen verwoben ist. Entziehen wir ihm dieses Thema, dann ist nicht mehr viel übrig da. Dann haben wir eine tote Hülle. In diesem Buch wird Jesus nicht nur als der Lebendige, als der inmitten der Gemeinde wandelt, geschildert, sondern als Gott selbst. Dieses Buch stellt die Gottheit Jesu Christi sehr stark heraus. Es nimmt von daher eigentlich Wunder, dass Luther und Zwingli, beide Reformatoren, zunächst nicht viel anfangen konnten mit diesem Buch. Luther hat allerdings seine Meinung geändert. Wie es mit Zwingli später war, habe ich nicht ersehen. Aber beide äußern sich sehr abschätzig über dieses Buch. Das ist schade. Sie konnten nicht viel anfangen. Zwingli meint, es ist kein christliches Buch, das heißt kein Buch von Christus. Luther konnte Christus auch nicht gut darin finden. Ich weiß nicht, wie er über den ersten Vers hinweg gestolpert sein kann. Offenbarung Jesu Christi. Er nimmt sonst die Schrift doch etwas ernster. Aber es ist in der Tat für viele ein Buch mit sieben Siegeln und spricht nicht nur von einem Buch mit sieben Siegeln. Und wenn der Heilige Geist uns nicht die Augen auftun, dann natürlich fangen wir nichts mit der ganzen Bibel an. Gott öffne uns die Augen für das, was das Buch eigentlich sagen will. Jesus Christus ist also inmitten der Gemeinde, er ist Gott. Ganz besonders ist er auch in diesem Buch das Lamm. Er ist in diesem Buch wiederholt das Lamm. Ein Reich Gottesarbeiter, ein Verkündiger des Evangeliums, hat es so gesagt. In Kapitel 5 ist er das geopferte Lamm. Kapitel 5, das geopferte Lamm. Kapitel 6, in den Versen 16 und 17, das zornige Lamm. Das zornige Lamm. In Kapitel 7, das angebetete Lamm. Dort in den Versen 9 und 10, das angebetete Lamm. 7 Kapitel weiter, in Kapitel 14, ist er in den ersten 5 Versen das besungene Lamm. Das besungene Lamm. Und letztens in Kapitel 19, in den Versen 6 bis 9, das gefeierte Lamm. Das gefeierte Lamm. Und ich möchte hinzufügen, nach Kapitel 7 will dieses Lamm nicht nur Lamm, sondern Hirte sein. 6, 16 und 17, Man soll dem Lamm folgen, wo immer es hingeht. Es will nachgefolgt werden, will Hirte sein. Wollen wir, wie Steinberger, glaube ich, ist es, schrieb, den Weg dem Lamme nachgehen, den Lammesweg gehen. Die ganze Offenbarung ist eine Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Sie kommt von ihm, er ist das Thema. Und er soll durch dieses Buch verherrlicht werden. Auf den Verherrlichten wird Johannes in Kapitel 1 aufmerksam gemacht. Er ist es, der Worte an die Gemeinde richtet. Er hat die Zukunft in seiner Hand. Er ist der Sieger, der Kommende, der König. Die Offenbarung zeigt uns, dass der Gekommene kommt. Auch das ist hier sehr deutlich. Der, der kommt, ist der Gekommene. So viel nun zur Thematik. Noch einige Hilfen, bevor wir in den Text steigen. Einige Hilfen zur Auslegung. Wenn man dieses Buch verstehen will, sind andere Schriften eine große Hilfe. Aber damit meine ich Schriften in der Heiligen Schrift. Will man die Offenbarung verstehen, dann sollte man die Frühgeschichte Israels wieder erforschen und kennenlernen oder seine Kenntnisse dort auffrischen. Denn hier wird wiederholt Bezug genommen auf die Frühgeschichte Israels. Das ist die Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten und im Sinai und so weiter. Weiter ist die Prophetie des Alten Testamentes sehr wesentlich für ein Verständnis dieses Buches. Das Buch ist verzahnt in der Geschichte Israels, ganz besonders in der Prophetie Israels. Ganz besonders sollte man Daniel kennen und Ezechiel, aber auch andere Propheten. Sodann fußt dieses Buch auch in den Reden Jesu. Die Reden Jesu können uns eine Hilfe sein, ob sie bei Matthäus oder Johannes vorkommen. Wenn man diese kennt, dann ist man besser imstande, einiges wieder zu erkennen. Dann erscheint einem schon einiges schon bekannt, wenn man durch die Offenbarung liest. Die apostolische Prophetie ist auch wichtig. Die Prophetie, die prophetischen Stellen in den Aposteln oder in den Briefen der Apostel, sowohl bei Paulus als bei Petrus und Johannes. Die prophetischen Stellen in ihren Briefen sollte man auch kennen. Das Buch der Offenbarung ist einfach die Erfüllung dessen, was schon vorher geschrieben steht. Und als letztes sollte man die erklärenden Angaben im Buch ernst nehmen. Die erklärenden Angaben. Sehr viel ist unklar. Aber es hat einige Erklärungen und die sind schon wesentlich. Und wenn man diese wenigstens zur Kenntnis nimmt, dann ist man schon imstande, einige Fortschritte zu machen. Das Buch ist ja, wie bekannt, reich an Symbolik. Viele dieser Symbole sind Begriffe und Bilder, die aus dem Alten Testament kommen. Also sind nicht ganz neu. Sie werden aus dem Alten Testament geholt. Manchmal ist man dann in Versuchung, sogar zu identifizieren. Aber das muss nicht getan werden. Es ist nur so, dass da manches in derselben Weise gesagt wird. Im Buch der Offenbarung sind Symbolik und Klartext sehr gemischt. Und darin liegt gerade die Schwierigkeit, zu unterscheiden, wo haben wir Klartext wo sind wir immer noch bei der Symbolik? Es ist hier wichtig, meines Erachtens, wenn wir zur Prophetie kommen, zum zukünftigen Offenbarung, dass wir nur innerbiblische Beziehungen herstellen. Es wird gefährlich, und einige Ausleger wagen sich da hinaus, es wird gefährlich, wenn wir uns hinauswagen in die Zeitgeschichte seit der Offenbarung. Dann will man vielleicht Beziehungen herstellen zu Nero oder zu Napoleon oder vielleicht sogar zu Mussolini und Hitler. Es ist nicht unmöglich, da Parallelen hier und da zu sehen, aber wenn wir auslegen wollen, dann wird es wichtig sein, dass wir bei den innerbiblischen Beziehungen stehen bleiben. Selbst in Offenbarung 17, wo es heißt, der erste oder fünf sind gefallen und so weiter, selbst da ist es wichtig, bei innerbiblischen Angaben zu bleiben. Man darf in der Offenbarung nicht zu viel System und Kunstwerk sehen wollen. Man kann versuchen, hier sehr Schönes aufzubauen, eine gewisse Symmetrie, das heißt ein gewisses Gleichgewicht. Man hat allerhand versucht, man sollte nicht zu viel Kunstwerk sehen. Kunstwerk ist schon in der Heiligen Schrift. Die Juden haben allerlei Kunstwerke in der Bibel sehen wollen. Und das ist nicht ganz abwegig. Ich denke, dass Gott einen Sinn für Kunst hat, aber es ist manchmal nicht sehr, manchmal lesen wir zu viel hinein, denke ich. Das ist nämlich eine Versuchung, zu viel System sehen zu wollen. Die Schrift ist nicht immer so systematisch, wie wir es gern in unserem technischen Zeitalter sehen wollten. Eine andere Versuchung ist die, zu viel deuten zu wollen. Einmal sieht man zu viel Bild und das andere Mal will man zu viel deuten. Wollen wir auch bereit sein, beim Bild stehen zu bleiben? Meine Frau fragte mich in diesen Tagen, sie war selbst am Lesen wohl in der Offenbarung, hatte einen Vers dort angetroffen, wahrscheinlich in einem Buch, über das Räuchwerk, das die Ältesten darbringen, und fragte mich, welch einen Sinn dieses Darbringen des Räuchwerks hatte. Ich muss immer wieder sagen, zur Konsternation meiner Frau, ich weiß nicht, ja. Dann ist sie irritiert, ich müsste alles wissen. Manchmal kann ich auch ihre Fragen beantworten, und das verleitet dann dazu, zu meinen, man müsste jetzt alles wissen. Das ist dann schwer, nicht alles wissen zu dürfen oder zu können. Man muss einfach sagen, ich weiß es nicht. Ja. Für mich ist nicht so sehr wichtig das Darbringen des Räuchwerks, sondern die Tatsache, dass, da ist mir das Wort alle aufgefallen, das sind die Gebete aller Heiligen. Und das wurde mir wichtig, dass Gott die Gebete aller seiner Kinder ernst nimmt. Und man könnte auch noch daran denken, dass sie aufgehoben werden, wenn sie dargebracht werden. Sie gehen nicht verloren. Genau aber wissen wir nicht, was das heißt, ich weiß nicht, was es genau bedeuten sollte. Mit die schwierigste Frage ist also, was ist Bild und was ist nicht Bild, was wäre Klartext? Eine wesentliche Hilfe zur Auslegung ist einfach eine rechte Einstellung zum Herrn, der dieses Buch uns gegeben hat. Jesus sagt ja immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Wenn wir keine haben, dann können wir sie uns schenken lassen. Und wenn wir sie haben, wollen wir sie uns auch waschen lassen, damit wir besser hören können. Wollen wir die Liebe zu unserem Herrn pflegen, denn die Liebe ist die Brücke zum Verstehen. Liebt man den Herrn, dann kann man ihn auch besser verstehen. Und dann werden wir auch lesen wollen. Lesen, lesen, lesen. Dieses wird im ersten, ganz am Anfang schon betont. Selig ist, der liest. Da ist mir wichtig geworden, unsere Zukunft, und die Offenbarung spricht von unserer Zukunft, Unsere Zukunft, das heißt die Bedeutung für uns, ist abhängig vom Bibellesen. Wollen wir in rechter Weise in die Zukunft gehen, dann werden wir unsere Bibel lesen wollen und auch das letzte Buch nicht vernachlässigen wollen. Der Mensch lebt, so sagte Jesus und zitierte dabei das Wort, das er selbst Mose gegeben hatte. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, und das schließt auch das letzte Buch der Bibel ein. So viel zu Vorbemerkungen. Wir kommen jetzt zum Text selbst und ich will einen schnellen Gang durch dieses Buch mit Ihnen nehmen. Zunächst ein Überblick. Mir scheint, das Buch kann man am leichtesten, am einfachsten in drei Teile zerteilen. Kapitel 1 bis 5 am Anfang und die letzten drei dann am Ende. Die ersten fünf wären einleitend und die letzten drei abschließend. Und so habe ich sie auch gekennzeichnet. Die einleitenden Kapitel, der Hauptteil 6 bis 19 und die abschließenden Kapitel 20 bis 22. Der Hauptteil in der Mitte 6 bis 19 befasst sich mit sieben Siegeln und dazwischen sind dann immer wieder Zwischengesichte. Das ist die Struktur der Kapitel 6 bis 19. Siegelabschnitte, dazwischen dann Zwischengesichte. Befassen wir uns zunächst mit dem ersten Teil, den einleitenden Kapiteln 1 bis 5. Unter Groß A hätten wir dann zuerst den Briefeingang in den Versen 1 bis 9. Briefeingang 1, 1 bis 9. In den Versen 1 bis 3 haben wir kurze Angaben zum Buch. Der größte Teil ab Vers 4 hat Briefcharakter. Die ersten drei Verse werden vorangestellt. Das sind Angaben zum Inhalt, Verse 1 und 2, und Angaben zum Umgang mit dem Buch. 1 und 2 Angaben zum Inhalt, Vers 3 Angaben zum Umgang mit diesem Buch. Dann nach diesen kurzen Angaben haben wir den Gruß des Verfassers in Vers 4 und Anfang 5. Der Gruß des Verfassers. So dann haben wir ein Lob Gottes, Verse 5 und 6, ein Lob Gottes. Dann in den Versen 7 und 8 gibt er uns eine Zusammenfassung des Buches, eine kurze Zusammenfassung des Buches in den Versen 7 und 8 in Form einer wichtigen Angabe. Siehe, er kommt, Jesus, mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstachen, und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. Dieses Wehklagen dürfte ein zweifaches sein. Der eine schlägt sich an die Brust, weil er Buße tut, wie in Sacharja 12, und der andere schlägt sich an die Brust, weil es zu spät ist. Ja, er hätte es früher machen, er hätte früher mit seinem Gott ins Reine kommen sollen. Ja, Amen. Das Wort Amen, ein aramäisches Wort, Amen oder Amin sogar, bedeutet wahrlich. Man kann auch wahrlich lesen. Und in den Evangelien wird es auch so übersetzt. Wenn wir lesen in der Luther-Übersetzung wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann steht dort im Griechischen Amen, Amen. Ein sehr starkes Bekräftigungswort. In der Tat, so ist es und so hat es zu sein. Wahrlich, ich bin das A und das Z, Anfang alles Gesprochenen, Ende alles. Ich habe das letzte Wort, das erste und das letzte Wort. Anfang und Ende, Ausdrücke, die womöglich aus Zacharja und Jesaja kommen, sagt der Herr, der ist und der war und der kommt. Das ist ein Ausdruck oder ein dreifacher Ausdruck, der mehrere Male, vielleicht dreimal in der Offenbarung vorkommt. Hier und dann auch in Kapitel 4, Vers 8 und dann noch einmal ist es Kapitel 11, glaube ich. 11, Vers 7 oder 17, dort in der Gegend. Und dann gegen Schluss des Buches, glaube ich, kommt etwas Ähnliches vor, aber dann wird der kommt weggelassen. Jetzt ist er gekommen. Und dann kommt ein Wort, das mit Allmächtiger übersetzt wird. Pantokrator im Griechischen. Vielleicht ist es das Wort, das muss ich noch einmal nachschauen, das in der griechischen Übersetzung im Alten Testament gebraucht wird. Das Alte Testament ist ja vom Hebräischen ins Griechische übersetzt worden. Und eine solche Übersetzung sollen Jesus und seine Jünger oder die Apostel wenigstens auch gebraucht haben. Jesus wird eine hebräische Übersetzung gebraucht haben. Aber die Apostel und die Juden überhaupt. Und vielleicht das Pantokrator dort Allmächtiger übersetzt. Aber das Wort selbst bedeutet nicht Allmächtiger. Das Wort selbst bedeutet Machthaber über alles. Pan, alles, Krator, Machthabender, Demokratie, die Macht beim Volk, Theokratie, die Macht bei Gott, Pantokrator, Machthaber über alles. So habe ich es dann auch übersetzt. Dadurch kommt eine andere Nuance zum Tragen. Es geht nicht nur um den, der die Macht hat, sondern der sie ausübt. Er ist der Machthaber, er hat die Macht, er ist der König über alles. In Vers 9 haben wir dann als letztes im Briefeingang die Umstände des Verfassers. Der Verfasser erklärt kurz, wie es kommt, dass er hier auf der Insel ist, der Anlass und so weiter. Die Umstände des Verfassers, während er schreibt.